Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Also wenn, dann kommt es immer, werden die gentechnisch veränderten Soja- und Maismengen direkt an die Tiere verfüttert. Und die Nährstoffe, und das ist so eine Antwort auf deine Frage, die Nährstoffprofile, die sind tausendfach untersucht worden. Und es gibt keine mir bekannten oder mir vorliegenden Studien, die besagen, dass GMO, Soja oder Mais eine andere Zusammensetzung hätte, außer, also sowohl Makronährstoffe als auch Mikronährstoffe, außer wenn eben speziell, zum Beispiel im Reis gibt es ein Vitamin A, also Beta-Carotin, was da gebildet wird, das ist da implantiert worden quasi. In diesen Fällen gibt es dann eben eine veränderte Vitamingehalt und damit auch ein anderes, also das Ziel ist ja, dass dann eben der zu geringe Vitaminversorgung der Menschen über sowas geheilt werden soll.
Herzlich willkommen heute wieder zu unserem neuen Greenologen Pet Panel Podcast. Mit mir zusammen ist natürlich der Klaus da. Hallo Klaus, wie geht's
Hallo.
Dir?
Hallo, wunderbar. Endlich ein bisschen Pause gehabt, aber ich habe mich schon drauf gefreut.
Ja, du warst ja so schön weg. Du warst ja, wir wollen gar nicht sagen, wo du warst. Du warst im Ausland. So ist es richtig. Und du hast tolle Touren dort gemacht, ne?
Absolut. Ein paar Tage mal wirklich im Off, also im wahrsten Sinne des Wortes im Off. Ich liebe Vulkane und habe mir ein bisschen Vulkan angeschaut und Meer.
Vulkanasche hast du mitgenommen. Damit du Vulkanasche als nächstes mitnehmen kannst und im Futter verwerten kannst. Weil es ist hervorragend für den Darm.
Ach so, das ist die Bioaktivkohle, die du einsetzt.
Für den Magen, Entschuldigung, nicht für den Darm, für den Magen. Bioaktivkohle für die Magen, für die Gastritis, geschwächten Tiere. Genau.
Muss ich ehrlich sagen, das ist eine Marktlücke, die haben wir noch nicht geschlossen. Okay, muss mal schauen, ob die Asche wirklich eine aktivierende oder reinigende Wirkung haben kann.
Aber heute ist das Thema ein ganz anderes. Und zwar das Thema heute ist Gentechnik im Napf, ja. Und der Bioschwindel. Mal ganz ehrlich, wie kann es sein, dass ich meinem Hund angeblich naturnahes Biofutter gebe, aber auf dem Acker davor gentechnisch verändertes Soja wächst?
Naja, auf demselben Acker, wo jetzt biologisch angebaute Sachen angebaut werden, da darf kein GMO, wie auch immer geartetes Produkt wachsen. Also das, wenn, dann ist es vielleicht daneben oder das, was du meinst, eben wahrscheinlich, es fliegen die Pollen und es wird bestäubt oder sowas. Und da durch diese Bestäubung, das war eine ganz große Diskussion vor einigen Jahren, gibt es dann eben Kreuzungen zwischen GMO-Saatgut und konventionellem Saatgut. Und diese Kreuzungen, die würden sich wieder weiter vermehren. Ist das, was du meinst, oder habe ich das missverstanden?
Nee, ist schon richtig so. Jetzt müssen wir bei ihm erklären, was ist GMO? Du sagst GMO, die meisten wissen vielleicht gar nicht, was GMO bedeutet. Es gibt ja auch den Namen GVO, also gentechnisch veränderte Organismen.
Genetic Modified Organism, GMO ist einfach nur, GMO ist einfach die internationale Kennzeichnung dafür. Genau. Wenn du also mit Soja-Importen zu tun hast oder sowas, dann hast du automatisch mit GMO zu tun.
Genau. Also in GVO in Deutschland ist es ganz einfach eine Verordnung, EG-Verordnung, die Nummer 1829 aus 2003, die halt besagt, dass wir hier gentechnisch veränderte Organismen in Lebens- und Futtermitteln grundsätzlich erlaubt sind.
Ja, das stimmt. Also das Problem ist, dass wir, ich sage das ganz hart und mit einer großen, nicht Polemik, aber polarisierend, ohne GMO-Soja würden wir unsere gesamte Fleischwirtschaft in Europa gegen die Wand fahren. Also wir haben nahezu 98% aller Importe von Soja, und Soja ist das wichtigste, mit Abstand das allerwichtigste Protein in der Fütterung von Schweinen und Hühnern 98% sind GMO, das heißt also genetisch verändert. Und damit würden wir in Anführungsstrichen überhaupt keine Chance haben, unsere jetzige hochintensive Massentierhaltung weiter fortzusetzen.
Was genau passiert denn in dieser gentechnischen Veränderung von Mais, von Soja und dergleichen? Warum muss das eigentlich gemacht werden? Wieso wird das überhaupt eingesetzt? Wieso muss das manipuliert werden?
Ja, es gibt da mehrere Einsatzziele. Die sind von diesem netten Konzern namens Monsanto, den ja dann die Bayer geschluckt hat oder gekauft hat, maßgeblich entwickelt worden, vor vielen Jahren schon oder Jahrzehnten. Das sind vor allem Möglichkeiten, die über, wie zum Beispiel eine Roundup, Glyphosat-Resistenz, Roundup und Glyphosat, das ist das häufigste Herbizid, was in der Welt eingesetzt wird. Herbizid ist ein Pestizid, ein Stoff, der gegen Unkräuter wirkt. Und da die Sojabohne nicht ganz so einfach, also die Unkräuter nicht ganz so einfach zu behandeln sind, hat man sich gedacht, okay, dann machen wir eben eine Roundup-Resistenz genetisch in diese Sojabohne rein und können dann mit Roundup das Feld spritzen und die Sojabohne überlebt. Alles andere stirbt, die Sojabohne überlebt. Und das ist auch das, was in ganz, ganz vielen YouTube-Videos, vor allem in Südamerika, Brasilien, Paraguay und Co., gezeigt wird, dass eben riesige Monokulturen, meistens waren es vorher auch noch Urwälder, Dschungel, diese riesigen Sojafelder werden meistens dann auch noch mit Flugzeugen mit Roundup gespritzt, um eben maximal viel Ertrag bei relativ geringem Aufwand zu haben.
Dann sind wir Tierhalter ja eigentlich ziemlich naiv. Denn wir glauben ja, dass wenn irgendwo Bio draufsteht, dass es automatisch bedeutet, dass es ja keine Hochleistungssorten, Hybride oder vielleicht sogar gar technisch veränderte Zutaten drin sind.
Ja und nein, also damit, also das Bio ist ja ziemlich klar geklärt und auch gesetzlich geregelt in Europa. Und grundsätzlich mal dürfen Bio-gefüttert, also Bio-Fleisch, was auch immer das jetzt ist, dürfen nicht mit GMO-Soja gefüttert werden. Also das ist nicht erlaubt. Weil du musst ja ein zugelassenes Bio-Futtermittel füttern. Es gibt dann Übergangsregelungen oder auch Ausnahmen, die aber meistens nur zeitlich sehr begrenzt sind und auch sehr eng gefasst sind. Wenn zum Beispiel halt es eine Notfallsituation gibt und bevor die Tiere leiden oder sowas, muss denen ja irgendwas gefüttert werden. Aber regulär ist das nicht erlaubt. Eine Ausnahme oder beziehungsweise eine andere Anwendung ist der BT-Mais, so nennt man einen Mais, der ein eigenes Insektizid bildet, eines Bacillus thuringiensis, deswegen BT-Mais. Dieser Mais ist in Europa zugelassen, auch dem Anbau zugelassen. Ich habe jetzt nicht nachgeforscht, muss ich ehrlich sagen, ob im Biobereich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Biobereich zugelassen ist. Und dieser Mais, der wird natürlich auch verfüttert. Also grundsätzlich mal sind die, solange es gekennzeichnet ist, ist die Verfütterung im konventionellen Bereich Usus. Also nicht nur erlaubt, sondern wird massenhaft gemacht. Ja.
Dann ist aber eigentlich die nächste Frage für mich, wie biologisch wertvoll ist unser Hundefutter denn überhaupt, wenn die Nährstoffe, sag mal, aus ausgelaugten Böden stammen? Ja, das Gemüse gentechnisch optimiert wurde und das Fleisch dann letztendlich aus Intensivhaltung kommt.
Ja, okay, das sind jetzt zwei Schritte quasi. Also einmal noch ganz kurz für die Hörerinnen. Wir haben keine in Europa zugelassene gentechnisch veränderten Tiere. Also die haben wir nicht. Also Mutanten oder wie auch immer, das haben wir nicht. Also wenn, dann kommt es immer, werden die gentechnisch veränderten Soja- und Maismengen direkt an die Tiere verfüttert. Und die Nährstoffe, und das ist so eine Antwort auf deine Frage, die Nährstoffprofile, die sind tausendfach untersucht worden und es gibt keine mir bekannten oder mir vorliegenden Studien, die besagen, dass GMO, Soja oder Mais eine andere Zusammensetzung hätte, außer außer, also sowohl Makronährstoffe als auch Mikronährstoffe, außer wenn eben speziell, zum Beispiel im Reis gibt es ein Vitamin A, also Beta-Carotin, was dort gebildet wird, das ist da implantiert worden quasi. In diesen Fällen gibt es dann eben eine veränderte Vitamingehalt und damit auch ein anderes, also das Ziel ist ja, dass dann eben der zu geringe Vitamin, die Vitaminversorgung der Menschen über sowas geheilt werden soll. Wie sinnvoll das ist und wie wichtig es steht auf einem ganz anderen Tablett, für Tiere ist es vollkommen unnötig.
Weiter?
Und dann und zu der Frage, wie jetzt unser Nährstoffprofil vom Hundefutter ist, wenn da GMO-gefütterte Tiere reinlaufen. Also da ich gucke mal in die Welt hinaus, Joe, und zwar in die Welt bedeutet in 82 Millionen Deutsche, davon sind statistisch gesehen 1,5% Veganer. Also die ziehen wir mal ab, ja. Und die roundabout 80 Millionen Deutsche, die essen nahezu alle oder viele sicherlich Tiere jeden Tag, jede Woche, die mit GMO gefüttert worden sind. Das heißt also, die würde es auch treffen, wenn deren Nährstoffprofil verändert wäre. Ich kenne keine Studie dazu, die das belegt.
Wo du gerade sagst, Studie und Belegen. Es gibt aber tatsächlich Studien dazu, weil du ja von Glyphosat gesprochen hast, die Einfluss nehmen auf den Magen-Darm-Trakt unserer Tiere, auf das Mikrobiom. Ja, Glyphosat ist ja nun mal weltweit das meistverwendete Herbizid. Und über die Hemmung des sogenannten Shikimat-Wegs, schweres Wort heute für mich, ja, wirkt ja diese Veränderung, ja, und der Stoffwechselweg, ja, der bei den Tieren zwar nicht vorkommt, aber sowohl in vielen Darmbakterien, da liegt genau der Knackpunkt, nämlich Lactobacillus und Bifidobacterium, also die klassischen Vertreter einer gesunden Mikrobiota, sind nämlich ganz besonders empfindlich gegenüber Glyphosat. Und das ist ein Problem. Ja, pathogene Keime wie Clostridien oder Salmonellen, ja, die zeigen eine geringere Empfindlichkeit oder sogar eine Resistenz. Aber genau die ersten beiden, der Lactobacillus, die Bifidobakterien, die praktisch die Milchsäurebakterien im Darm anregen und auch im Dickdarm sehr wichtig sind, die haben dann in dem Moment leider ein Problem. Und das wird daraus unter anderem, oder ich würde mal sagen, ist schon ein Auslöser, dass wir auch eine entsprechende Genmanipulation im Futter haben.
Also nur mal ganz kurz, ja, nicht weiter ausholen, aber nochmal kurz erklärt. Also wenn, dann wäre das immer indirekt. Also weil ja das Glyphosat zuerst mal auf die Pflanze gespritzt wird und eigentlich ist auch eine Rückstands Maximum gibt, was nach der Ernte auch untersucht werden sollte. Jetzt ist es so, dass es auch in Deutschland, muss man ganz nüchtern betrachten, jede Menge Glyphosateinsatz gibt und da auch vor allem bei der Ernte, also wenn eine Ernte ungleich abreift, der Klimawandel lässt grüßen, wenn da eben sehr wechselhaftes Wetter ist, wird mit Glyphosat zum Beispiel auch die Ernte eingeläutet und dann kann es durchaus sein, dass Glyphosat Restbestände im Produkt ist. Und Glyphosat ist ubiquitär. Ubiquitär bedeutet, es ist überall vorhanden und du findest es überall in Rückständen. In jedem Körper, in jedem Mikrobiom wirst du Glyphosat finden. Auch wenn du Veganer bist oder Veganerin bist oder wenn du, keine Ahnung, Vegetarier bist, ist vollkommen egal. Glyphosat ist einfach überall. Und jetzt ist die Frage immer, wie viel Glyphosat und wie kann ich auch den Intake, also die Aufnahme zumindest mal reduzieren. Und da ist schon Bio jetzt, um das Stichwort von vorhin nochmal zu bringen, eigentlich eine gute Variante, weil in Glyphosateinsatz ist in Bio verboten. Wenn, dann wäre es nur eine Abdrift, also die Abdrift, die von anderen Einsätzen da drauf kommt. Bei Soja zum Beispiel und dem Flugzeugeinsatz von Glyphosat kannst du das total vergessen. Da ist alles voll, also da gibt es ja auch die Riesenskandale, dass eben vor allem Krebs sich massiv unter den indigenen Bevölkerungs-, aber auch unter den anderen in Südamerika da ausbreitet, an den Stellen, wo eben Glyphosat auch vor allem von Flugzeugen verspritzt wird. Also grundsätzlich vollkommen richtig, Glyphosat ist im höchsten Maße umstritten, deswegen hat ja auch Bayer, der Konzern Bayer, Milliarden Klagen am Hals, ja, in den USA, wegen diesem Glyphosateinsatz oder generell wegen Glyphosat. Und das stimmt auch, dass es Studien gibt, die das Mikrobiom beeinflussen. Und da ist natürlich dann die Frage, inwiefern Schweine oder Hühner, deren Mikrobiom Beeinflussung nach einem Einfluss auf unser Hundefutter haben. Das bezweifle ich jetzt mal. Ich glaube, dass dann eher der Einsatz von Getreide im weitesten Sinne im Hundefutter den Glyphosateintrag erhöhen würde.
Ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Leider gibt es da keiner tiefergehenden Studien dazu. Ne? Genau damit habe ich mich nämlich auch beschäftigt. Ich habe gesagt, okay, wenn jetzt unsere Nutztiere, die ja im Hundefutter landen, dann dementsprechend auch Glyphosat aufnehmen und das verarbeiten im Darm, inwiefern hat das denn eine Auswirkung hinterher über das Fleisch eventuell? Ne? So, das sind diese Sachen, die mich beschäftigen. Mhm. Was ich aber immer wieder sehe, ist gerade das Thema Glyphosat, dann gehen wir davon weg, ist ja auch etwas, was wir immer wieder haben, wenn draußen gespritzt wird. Und es geht in Pfützen, es geht in Bäche, es geht in, sag mal, hier bei uns sind ja ganz viele Schlote und sowas, ne, wo dann halt das Wasser drin ist, dann trinken die Tiere da draus oder die fressen irgendwelche Gräser, die gerade frisch besprüht worden sind. Und die Auswirkungen sieht man ganz einfach. Ne? Wir haben in dem Moment die Verdauungsprobleme, ja. Wir haben den Durchfall, wir haben das Erbrechen, Appetitlosigkeit, das Immunsystem reagiert. Ne? Wie viele sind gerade jetzt in dieser Zeit, wo ganz uns in der Beratung die Leute kommen und sagen, wir haben Probleme mit unserem Hund? Ja, und ich frag sofort, Stadthund, ja, dann kann ich das ausschließen. Nicht Stadthund, kann ich es nicht ausschließen.
Also ich kann das 100% nachvollziehen. Dazu, ich bin ja Landwirt, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich bin gelernter Natürlich. Landwirt und du brauchst eine Sachkundeprüfung zur Ausbringung von Pestiziden. Ich habe diese Sachkundeprüfung und die sagt, dass zum Beispiel auch die Tageszeit vorgeschrieben ist und die Witterung und dazu gehört zum Beispiel, dass eben weder bei böigem oder starkem Wind noch bei in der Mittagshitze, also tagsüber, eigentlich diese Pestizide ausgebracht werden dürfen, sodass einfach, also im besten Fall abends in der Dämmerung und so weiter und die Tiere, jetzt werde ich ein bisschen, du kannst nicht verhindern, dass Glyphosat ausgebracht wird, aber du kannst verhindern, dass es Abdrift gibt und du kannst natürlich verhindern, dass dein Hund oder dein Tier in dieses Feld reinläuft. Ja. Was also generell nicht gut ist, glaube ich. Also während der Wachstumsphase in Getreidefeldern würde ich meinen Hund nie reinlassen. Nie.
Bloß nicht.
Ja, genau. Außer du weißt, dass es ein Biobauer ist, aber selbst dann weiß es nicht hundertprozentig.
Aber ich wollte gerade sagen, ja, genau das ist ja das, wo ich eingehend gesagt habe, wir denken alle an Bio, ja, wir denken dann, es ist dementsprechend pestizidfrei, es ist herbizidfrei und so weiter und so fort, ne, es ist bestens behandelt oder ganz natürlich, ne, immer wieder wird ja gesagt, naturnahes Futter und dergleichen und trotz allem muss ich mir wirklich dann überlegen, okay, diese Problematik, die wir gerade besprochen haben, die ist da, ist das eine und das andere ist, für mich dann in dem Moment, nicht alle Produkte werden in Deutschland hergestellt. Nicht alle Produkte können in der Größenordnung, wie es hier gebraucht wird, in Deutschland wirklich produziert werden. Das geht gar nicht, ja. Es fehlt an zusätzlichen Stoffen, also Inhaltsstoffen, die benötigt werden, um ein komplettes Futter herzustellen. Dann wird es importiert. Kann ich mir sicher sein, dass diese Importware wirklich dann auch biologisch okay ist? Es gibt also, Gesetze, ja. Natürlich gibt es Gesetze, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber es ist auch eine wahnsinnige Skepsis, die ich habe, weil also, Marketing.
Es ist so, wenn du nachts durch Laudenbach, da wohne ich, fährst und mit 80 durch die Innenstadt, genau, durch die Hauptstraße Innenstadt. Raus.
Du fährst mit 80 und, durch die Innenstadt, alles klar.
Genau, einer das ist, genau. Und da steht kein Polizist, dann wird dich keiner punishen, ja. Ja. Weil die Nachbarn kennen mich ja und sagen, okay, der ist schon wieder, ja. Nein, also ich mache das natürlich nicht, also ja, ist ja klar.
Aber ja, was ich natürlich. Sagen, wir was werden ich, es beobachten.
Was ich sagen will, ist, es gibt natürlich Risiko-Hotspots und dazu gehört definitiv nicht die importierte Hundefutter auf Pestizidrückstände zu untersuchen. Das weiß ich, das ist extrem selten, diese Untersuchung. Und du hast vollkommen recht, das will ich einmal pauschal und allgemein sagen. Also wer auf Hundefutter zurückgreift, was außerhalb von Europa produziert worden ist, der nimmt zwar grundsätzlich Futter für seinen Hund oder Katze, das den europäischen Richtlinien theoretisch entsprechen würde,
praktisch wird es keiner kontrollieren. Also ich würde es keinem raten. Warum, was für ein Grund gäbe es auch? Und selbst innerhalb von Europa gibt es schon Unterschiede. Nicht, weil ich jetzt jemand anders schlecht machen will, sondern weil Futtermittelkontrolle Ländersache ist. Und jetzt wird es noch viel schlimmer, als du glaubst, lieber Joe, beziehungsweise du weißt es natürlich. Okay. Es ist nicht nur eine Landessache in dem Form, dass es Deutschland, Frankreich, Spanien ist, sondern es ist innerhalb von Deutschland auch noch der Flickhalteppich der Bundesländer. Mhm. Und wenn da nicht ein Bundesland untersucht, dann untersucht halt keiner, ja, und es gibt da ein Frühwarnsystem, das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, ein EU-weites Frühwarnsystem, wo aber auch nicht die Fungizide oder Pestizide der Schwerpunkt ist, sondern das sind eindeutig Dioxine, also echt toxische, hochtoxische Stoffe, verbotene Konservierungsmittel aus dem Ausland, die werden in dieses Frühwarnsystem reingeschoben. Und dieses Frühwarnsystem wiederum ist die Basis für die Rückrufe, ja, die es immer wieder gibt. Also wenn dann eben eine Charge verseuchtes Futter hier ankommt in Europa über das europäische Frühwarnsystem, findet das Scannen statt, das Tracking statt, dann weiß man, dass das da hingelaufen ist und dann wird auch wirklich nachgegangen von der Behörde, weil die müssen das, was damit passiert ist und wenn eben dementsprechend Höchstwerte überschritten werden, maximale erlaubte Konzentration, MAC-Werte, dann werden die Waren zurückgerufen. Also von dem her, ich kann jedem immer nur raten, kauft deutsche oder europäische Ware.
Du redest ja gerade genauso davon, ne? Das ist Rückverfolgbarkeit und Transparenz.
Ja.
Aber keiner kann mir sagen, ob das Soja im Hundefutter aus einem GVO-Land stammt.
Naja, okay, dazu gibt es auch eine ganz klare gesetzliche Regelung. Sobald du über 0,9% GVO und wenn du beabsichtigt was reintust, sowieso drin hast, dann musst du es kennzeichnen. Du musst es kennzeichnen. Führt kein Weg dran vorbei. Das steht dann aus gentechnisch verändertem Soja oder so. Also das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ob das dann nachher wieder nachvollzogen und gefeind wird, wenn es nicht so ist, das kann ich dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall mal Gesetz und auch da wiederum sage ich ganz offen, mal abgesehen davon, dass es sowieso relativ wenig Hundefutter mit Soja gibt, muss man eben dem Inverkehrbringer dann auch vertrauen oder eben es lassen.
Ja, das ist ja diese Problematik mit dem Vertrauen, was ja heute viele so in sagen wir, Futterhersteller verlieren, ne? Wo die halt sagen, so ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Ja, auf der einen Seite kann ich einem Biosiegel nicht mehr vertrauen, auf der anderen Seite steht ja überall drauf natürlich. Ja, aber wenn ich jetzt ein natürliches Futter will, wie passt dann ein gentechnisch modifiziertes Maiskorn in seine Ration? Ne? Oder ein im Labor gezüchtete Karotte?
Ja, wobei die im Labor gezüchtete Karotte, glaube ich, die gibt es jetzt nicht. Also die Diskussion erwarte ich eigentlich.
Das war provokativ gemeint.
Ja, ja. Sorry, ich habe gerade an Cultured Meat gedacht. Cultured Meat, da erwarte ich eine Diskussion dazu, also die Diskussion grundsätzlich ist auch richtig. Mhm. Und ich habe, ich bin jetzt seit 25 Jahren in dem Pet-Bereich drin, oder 23, sorry. Und ich kann sagen, dass ich keinen einzigen Skandal in Deutschland von, also Skandal ist auch gar nicht unbedingt jetzt, muss nicht veröffentlicht sein, sondern einfach auch hier als Insider, kann ich von keinem einzigen Fall erzählen, wo GMO, Soja oder Mais in Hundefutter gefunden worden ist, im Gegensatz zu Ausland. Also im Ausland, also von Russland weiß ich das mehrfach, wir haben echte Probleme in anderen Bereichen, aber nicht mit GMO.
Das Ding ist ja ganz einfach, manchmal weiß ich das ja, wenn ich in einem Shop einkaufe, nicht in einem Store jetzt hier vor Ort, sondern ich kaufe online ein, dann kann ich das ja manchmal überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, wo kommt welches Futter her.
Na okay, die Marke, also ja, du hast vollkommen recht, das ist, wenn du jetzt einen Global Player hast und der Global Player hat außerhalb von Europa, was aber logistisch gesehen selten ist, eine Produktionsstätte oder er hat einzelne Sorten, die er woanders produziert und dann wird er die auch importieren und dann ist es trotzdem eine Marke, die vielleicht in Europa bekannt oder beliebt ist und es ist halt importiert. Also ich glaube, dass es aus UK sicherlich solche Produkte gibt im deutschen Markt, weil UK nicht mehr in der EU ist, also in der Europäischen Union. Und da werden ganz sicher Produkte hergestellt. In USA gab es viele Futter, die früher mal die hergestellt worden sind, hierher geliefert. Jetzt ist das schon seit vielen Jahren nicht mehr möglich, weil eben die ganzen Beschränkungen der EU so hart sind, dass die USA das nicht einhalten können. Also das ist jetzt nicht negativ gegen USA nach dem Motto, die sind jetzt unfähig oder zu blöd oder so, sondern es geht eher darum, dass sie es einfach nicht tun. Ja, also warum auch immer. Bei denen darf man ja auch noch Hormone im Bullenfleisch einsetzen und das essen die Menschen. Ja, das ist erlaubt bei denen. Ja. Mhm.
Schlimm genug. Ja, auch mit den, ich sag mal, auch mit der Problematik. Ich denke mal, die Gesundheit. Auf der einen Seite, natürlich ist es erlaubt, ja. Jeder, die machen sich alle Gedanken darüber, okay, wie können wir am besten noch eine Nahrung generieren, die noch wertvoller ist mit allem drum und dran. Ja, aber auf der anderen Seite sehe ich ja auch, wie viele erkrankte Menschen es mittlerweile gibt. Ja, wo ich manchmal denke, so irgendwie passen die beiden Systeme nicht zueinander. Ja, was manchmal zueinander passt, ist die Ernährung und Krankenhaus, aber nicht die Ernährung und Gesundheitshaus. Ja, dass die Leute gesund werden dadurch.
Also ich glaube, das Schlimmste ist in dem Zusammenhang, dass es keine Gesundheitsdefinition gibt. Die Gesundheit ist für viele Menschen die Abwesenheit von Krankheit. Und wenn jetzt zum Beispiel der Magen und der Darm eben nicht sauber funktionieren, aus welchen Gründen auch immer, dann ist man noch nicht krank. Ist ja auch so, also ist ja de facto auch so. Und das ist immer die Frage der Kausalität. Also wenn die Kausalität nicht eindeutig ist, und ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mich die letzten Wochen, weil aus verschiedenen Gründen nochmal intensiver über den Einsatz von rotem Fleisch und die Auswirkung von rotem Fleisch, also Rind oder Lamm, auf das Darmmikrobiom und vor allem auf Krebsgefahr bei Menschen informieren. Und die im Gegensatz zu meinen jahrelang auch, ich sag mal, gelebten Vorurteilen, dass rotes Fleisch eben schlecht wäre, weil und so weiter, ist es, wenn man ganz ehrlich und ganz tief in die sich reindickt in die Studienlage, ist es dünn. Es gibt nur ganz wenige wirkliche Aussagen, und selbst die sind nicht haltbar, die nachweisen, dass rotes Fleisch wirklich zu Krebs, zu Dickdarmkrebs führt. Ja. Von dem her, man muss wahnsinnig aufpassen mit der Kausalität. Da wird auch manches halt so von Verkäufern oder auch von Anbietern von Produkten, gefärbt.
Ja, das kann ich auch so nicht stützen. Die Aussage, die du gerade getan hast, rotes Fleisch und die Förderung von Dünndarmkrebs oder Darmkrebs. Was ich nur habe, ist in der Ernährung, dass ich bei einer Darmproblematik gerne rotes Fleisch reduziere oder erstmal weglasse und auf ein helles Fleisch gehe, weil ich einfach merke, dass das rote Fleisch einen höheren Säuregehalt des Magens hervorruft. Ja, und da sage ich dann ganz einfach, bitte lass es weg, ja, lass uns auf was anderes gehen, und man merkt es auch den Tieren an, ja, es ist ja auch, du merkst es auch schon alleine vom Verhalten her, nimmst du rotes Fleisch, vieles rotes Fleisch, hast du ein oder kannst du ein aggressiveres Tier bekommen, im Gegensatz zu einem hellen Fleisch, also das ist schon interessant, ja, aber das ist nicht die Frage.
Dazu gibt es das Wort bekömmlich. Ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Sprachen auch gibt. Weißes Fleisch ist bekömmlicher. Da hast du vollkommen recht.
Es ist leichter zu verdauen, alleine von seiner Struktur her. Ja. Dass das entsprechende Muskelfleisch oder die Fasern, die da drin sind, das ist wesentlich leichter zu verdauen für den Darm, für den Magen und auch für den Darm, als rotes Fleisch. Ja, wo mehr Muskelfleisch drin ist und wo mehr Sehnen und Bänder und alles Mögliche da drin sind, die das Ganze wesentlich stärker erschweren. Kollagen, was da mit dabei ist, und ja, der Magen hat mehr zu tun.
Okay. Hat was mit der Wachstumsgeschwindigkeit auch zu tun, der Tiere und der Größe der Tiere, die rotes Fleisch haben. Ja.
Kannst du mir da mal erklären, wie ein industriell erzeugtes Futter mit optimierten, genveränderten Pflanzen und synthetischen Vitamin- und Mineralstoffzusätzen noch biologisch wertvoll sein soll? Wenn ich mir das alles anhöre, ist er für mich ja wirklich, für denjenigen, der sagt, ich möchte so naturnah und so gesund wie nur möglich, was ich ja auf vielen, vielen Futtermittelverpackungen lese, möchte ich füttern. Dann ist das aber eigentlich eine Lüge.
Ja und nein. Also, ja. Ich liebe deine Provokation. ich gehe auch darauf ein. Na, also der Punkt ist der, dass das industriell hergestellt erstmal kein Makel an sich ist, weil viele handwerklichen Produkte sind schlechter von der Qualität wie industriell hergestellt. Gerade was Standardisierung angeht oder auch die Sicherheit von Rohwaren oder sowas. Also das ist industriell muss nicht immer schlecht sein. Dann die GMO-Geschichte. Ja, also gesetzt im Fall, also ich, wie gesagt, kenne kein Produkt in Deutschland von einem deutschen Hersteller mit GMO-Ware, von dem her wäre es dann immer indirekt. Also das Fleisch, was wir dann da reintun, ist dann eben mit GMO gefüttert worden oder das Tier dazu. Ja, da kann man argumentieren, man weiß nicht, was für Auswirkungen es gibt. Übrigens, diese Argumentation, die ist schon sehr, sehr oft geführt worden. Jetzt sage ich was ganz Hartes. Wir schlachten die Tiere so früh, dass es gar keine Auswirkung geben kann. Das ist meine ganz klare These. Wir wissen gar nicht, was passiert. Der größte Feldversuch der Welt mit GMO läuft in den USA. Also ich glaube 360 Millionen Einwohner oder so hat USA. Also das ist der größte Feldversuch, wo seit Jahrzehnten GMO-haltige Produkte an die Bevölkerung verfüttert, verkauft werden. Und wie gut
muss ich mir Sorgen machen?
Wie gut der Gesundheitszustand der USA oder der Amerikaner ist, kannst du dann in der Statistik erfragen. Wobei, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt und zum dritten Punkt und der ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger noch. Dass die danach folgende Prozessierung und vor allem auch die Rohstoffzusammensetzung viel größeren Impact auf Nährstoffzusammensetzung, Verfügbarkeit, Qualität hat, als die ursprüngliche Frage, ob jetzt das Fleisch GMO gefüttert eine Veränderung erfährt. Also die Prozessierung ist viel wichtiger. Das heißt also, die Kundin, wenn sie sich, und das ist vollkommen verständlich, darum bemüht, ihrem Hund das Beste zu füttern, dann soll sie sich eher fragen, ob sie zum Beispiel eben mit Trockenfutter das wirklich schafft, weil Trockenfutter ist ein hochprozessiertes Produkt, wo eindeutig jede Menge Veränderungen im Protein und auch in anderen Bereichen passiert oder ob sie eben ein zum Beispiel schon dampfgegartes Produkt haben will.
Würdest du dann sagen, wir belügen uns selbst mit unseren Futteridealen, die wir so haben?
Oh, wir belügen uns ganz oft. Und zwar, weil wir, es gibt ja die verschiedenen Motivationen, die kennst du ja, Verkaufspsychologie lässt grüßen. Und für mich, die seit Jahren, Jahrzehnten, die eine Motivation, also Sicherheit ist sehr, sehr wichtig, möchte ich gar nicht bestreiten, aber die größte Motivation, die am meisten Impact hat, ist die Bequemlichkeit. Und die Bequemlichkeit lässt uns selber permanent belügen. Also wir essen Leitprodukte und glauben, dass wir damit abnehmen. Einfach nur, weil wir weiter Chips essen wollen. Es gibt keine Chips Light. Es gibt es nicht. So, und so ist es eben bei Tieren auch. Wir wollen zum Beispiel, dass es halt leicht und schnell zu füttern ist. Wir nur einmal im Monat mit einem Griff einen Sack Futter, der dann auch ganz wenig Platz wegnehmen soll, im Keller haben sollten. Und wir sollten natürlich auch möglichst wenig Dreck rund um die um den Napf haben zum Beispiel. Ja? Und das Tier sollte vielleicht gleichzeitig noch den Zahnputzeffekt haben. Alles gut. Aber womit erkaufen wir uns das dann? Also diese Bequemlichkeit, wir erkaufen uns das mit einem hochprozessierten Produkt. Also von dem her, ganz klar, wir belügen uns in weiten Teilen. Das ist übrigens die kognitive Dissonanz, an der, also dieser Widerspruch quasi, an der auch manche Psychologen sich abarbeiten, ja.
Zum Abschluss die Gretchenfrage dazu. Gibt es denn dann überhaupt noch ein Hundefutter, das wirklich frei ist von Gentechnik, von Profitlogik und Ideologie? Kann es das überhaupt geben?
Also ich glaube, das sind jetzt drei verschiedene: Gentechnik, Profitlogik und Ideologie. Ja. Also finde ich super. Also Ideologie, ich fange mit dem letzten an. Nein, es gibt überhaupt keine, weil auch die streng wissenschaftsgläubigen Schulmediziner eine ideologische, ein Priming haben. Also sogar die, weil die ja eben das tun, was sie tun, weil sie dran glauben. Also es gibt kein Futter ohne Ideologie. Die GMO, sag ich, also ich habe im Nutztierbereich, in dem ich ja jahrelang arbeiten durfte, oft genug gehört, dass es, dass, also es klingt jetzt hart, was ich sage, und ich sage es trotzdem, dass so gut wie alle Futtermittelläger in Europa irgendwo verseucht sind mit Resten von GMO. Mhm. Also das heißt, dass diese 0,9%, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, die da maximal drin sein dürfen, sondern das ist der Standard. Mhm. Also das ist normal quasi. Und das Dritte ist die Profit, ich sag mal Gier, ja, also ich meine, es gibt keine, es gibt einzelne Firmen, die behaupten von sich, dass sie eine GmbH sind oder also so eine auch eine Non-Profit-Organisation. Wie erfolgreich die am Ende sind, wenn sie keinen Profit machen, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass es ja am Ende immer um Profit auch geht, aber das Tierwohl, also das Wohl des Darmes, des Tieres sollte immer im Mittelpunkt stehen. Und ehrlicherweise, das siehst du auch, wenn du deinen Hund richtig anschaust nach der Fütterung oder beziehungsweise nach einer gewissen Zeit der Fütterung.
Meine letzte Frage an dich ist, wenn du einem Hund wirklich was Gutes tun willst, fütterst du dann Bio oder lieber ein Futter, bei dem du jeden Inhaltsstoff persönlich kennst? So wie zum Beispiel bei deinem eigenen Futter, was du herstellst.
Also ich werde ja schon mal andere Folgen bei uns und eine davon ging um Bio gehört hat, weiß, dass die Frage rein rhetorisch war, lieber Joe. Also das heißt eindeutig natürlich das Futter, wo ich weiß, was reinkommt und das ist mein eigenes. Hat jetzt aber wiederum wie damals auch nicht was mit Bashing zu tun, nach dem Motto Bio ist schlecht, also bei Gott wirklich nicht, sondern ich glaube einfach nicht, dass Biofutter den Quantensprung darstellt, den man vermutlich im Kopf hat, wenn man eine Bio-Karotte oder eine Bio-Kartoffel oder eine Bio-Zwiebel kauft und ein gutes Gefühl hat oder sich gar besser als andere fühlt, weil ja da kein Pestizid drin ist, sei oder so. Mal abgesehen davon, dass das vielleicht auch manchmal nicht stimmt, aber das ist beim Hundefutter definitiv nicht so. Im Gegenteil, ich glaube, dass ein sehr gut zusammengesetztes, konventionell hergestelltes Futter, also aus konventionellen Rohstoffen, besser sein kann als ein Bio, als ein zwangsweise Bio-Hundefutter, was ja dann auch aus der wesentlich geringeren Grundgesamtheit der Rohstoffe nur auswählen kann. Ja? Es gibt einfach viel weniger Rohstoffe. Du musst dann das nehmen, was da ist. Also dann mache ich lieber konventionell.
Ich bringe jetzt mal so zum Abschluss eine ketzerische Antwort von mir auf jeden Fall dazu, wo wir mit Sicherheit in den nächsten Sendungen noch drauf eingehen werden. Das ist, weißt du, so ein Grundgedanke, den ich habe. Ich gucke mir an den Spitzenpredator Wolf, aus dem unser Hund geworden ist. Und wenn ich mir das angucke, dass wir heute einen Hund haben, der bei den Tierärzten mit Magen-Darm-Erkrankung den größten Anteil darstellt, der Besuche, ja, und wir damit im Grunde genommen einen Sofa-Patienten gezüchtet haben, durch natürlich auch Zuchtrelevanz, ist egal, ne, es gehört alles damit rein, wo auf das Aussehen gezüchtet wird, mit allem, was dazugehört, aber nicht auf Magen-Darm-Trakt. Aber dann auf der anderen Seite sage, der Spitzenpredator, der sein Überleben über Millionen Jahre gesichert hat und auf der anderen Seite innerhalb von 15, 18, sagen wir 40.000 Jahre der Domestikation, haben wir so ein elendkrankes Tier. Was, weißt du, das ist so etwas, wo ich sage, na, elendkrank hört sich jetzt übertrieben an, aber für diejenigen, die mit Erkrankungen zu kämpfen haben, sage ich mir ganz einfach, das kann nicht nur durch Umweltgifte kommen, das kann nicht nur durch Stress bedingt, was ganz wichtiger Faktor ist in Familien, ja, aber es hat auch damit zu tun, was da oben in die Futterluke reinkommt.
Also dazu habe ich eine ziemlich klare Meinung, die auch vielleicht auch wieder provokativ ist. Also ich glaube, die Leute überschätzen, wie gesund der Wolf ist. Und zwar
der ist nicht gesund.
Genau, und ich glaube, dass, also das ist so ähnlich, wie wenn du, es klingt jetzt hart, der Vergleich, und bitte nicht judgen, aber wenn du an der Front stehst und im Kugelhagelgewitter und eine Zigarette rauchst und der Kollege dich fragt, sag mal, weißt du nicht, wie gefährlich Rauchen ist? Also, und wenn du einen Wolf, der mit 5 Jahren am Ende seiner biologischen Altersspanne ist, Klammer auf, Hunde werden 15, 20 Jahre alt, Klammer zu, der stirbt nicht daran, weil er jetzt zu wenig Fleisch gekriegt hat oder zu viel oder so, sondern der stirbt daran, weil er sich beim 192. Beutetierriss die Vorderläufe gerissen hat, die Vorderlaufszene gebrochen hat, danke. Ja. Und danach nicht mehr zum Jagen geeignet ist und zurückgelassen wird von der Rudel. Also wir müssen
Selektion, eine ganz klare Selektion. Der Stärkste gewinnt und der das beste Überleben hat, der gewinnt auch.
Und deswegen glaube ich, dass wir wirklich, unsere Hörerinnen kennen uns immer besser hoffentlich, wir sind pragmatisch, aber das Tier im Mittelpunkt und der Hund, grundsätzlich den Hunden ging es noch nie so gut, also wenn ich jetzt die Lebensspanne anschaue wie jetzt, wobei die Frage ist immer, unter welchen Kosten und mit welchen Opfern das so ist, ja, und jetzt geht es aber darum, wie kann es denen noch besser gehen und darum reden wir und deswegen gibt es unseren Krinologen Pet Panel Podcast.
Genau richtig. Herzlichen Dank, Klaus. Haben wir doch mal wieder was Schönes zum Diskutieren gehabt. Ich hoffe, dass wir jede Menge Resonanz bekommen, ja, dass Fragen gestellt werden und dann vielleicht auch jemanden, der sagt, okay, ich möchte gern auch noch was sagen zu diesem ganzen Gentechnischen. Herzlich eingeladen für eine der nächsten Sendungen. Wir freuen uns darauf. Beim letzten Mal hatten wir den Kartoffelkrieg mit Kai Nagel von Bubeck Petfood. Ja, und das wäre schon sehr interessant zu hören, ob es vielleicht demnächst Karotten aus dem Labor gibt, die da eingesetzt werden, etc. Und deswegen sage ich Dankeschön für heute und ich sage schon mal Tschüss.
Ich sage ebenfalls Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.